Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Modern Work to Go. Hier ist immer euer Florian und ich habe heute wieder einen Kollegen dabei, der ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern wird. Der liebe Kai hat die letzten Monate oder Jahre, könnte man sagen, bei uns im Finanz- und Buchhaltungsbereich verbracht und hatte da die tolle Aufgabe der letzten Jahre, viele Dinge zu automatisieren und vor allem auch mit KI zu arbeiten. Da hat er natürlich eine sehr, sehr große Aufgabe gehabt, weil der Finanz- und Buchhaltungsbereich ist jetzt bekanntlichermaßen natürlich nicht der Bereich, der IT-technisch normalerweise vorne weggeht. Und zum anderen haben wir da ganz schön sensible Daten. Und wir dachten, das ist ein schönes Beispiel, mal zu zeigen, wie eigentlich aus jedem Team, aus jeder Abteilung, aus jedem Gruppenbereich irgendwie was mit KI und Automatisierung gemacht werden kann. Und dazu habe ich den Kai jetzt eingeladen und sage erstmal, schön, dass du da bist.
Hi Flo, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, heute dabei zu sein und ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wie du schon gesagt hast, es gibt auf jeden Fall ein paar Besonderheiten und es war eine spannende Zeit, so gerade im letzten Dreivierteljahr. Und ja, ich freue mich einfach, ein bisschen von dem zu erzählen, was wir da gemacht haben.
Das werden wir auf jeden Fall gründlich auseinandernehmen, um dann auch ein paar Beispiele für unsere ZuhörerInnen dann auch zu zeigen, zu sagen, hey, es gibt keine Ausrede, sondern es geht in allen Bereichen. Man kann definitiv etwas tun, auch wenn es vielleicht keine 100%-Lösung ist. Aber stell dich doch erstmal ein bisschen vor, wer bist du, warum bist du heute genau der Richtige?
Ja, ich bin Kai Rödiger und jetzt seit auch etwas mehr als 10 Jahre schon bei Seibert unterwegs in verschiedensten Rollen. Ich habe angefangen als Scrum Master, also eher in der Softwareentwicklung, habe dann aber nach so knapp 3 Jahren bei uns begonnen, mich viel wieder mit Daten auseinanderzusetzen. Das war ein Großteil meines Studiums auch und der Promotion und habe da gemerkt, okay, wir sind eigentlich, ja, wir sind noch relativ blank oder wir machen das relativ hemdsärmlich. Ne? Wir haben dann klassisches Excel-Schubsen gemacht und da habe ich gedacht, okay, irgendwie das kann man doch besser machen. Und das waren so die ersten, ich sag mal so die ersten Berührungspunkte mit Self-Service, mit Daten, aber halt noch mit Software, die wir halt dazu gekauft haben oder die wir schon in unserem Stack hatten. Dann ging es im Grunde los, dass wir Datenvisualisierung gemacht haben, Verkaufszahlen analysiert und so weiter und so fort. Und das ging dann noch so 2 Jahre, habe im Grunde dann so die Grundsteine unseres heutigen Business Intelligence Bereichs gelegt. Das macht mittlerweile ein anderer Kollege und bin dann vor etwa 5,5 Jahren in den Finanzbereich bei uns gewechselt. Und zwar erst in die Buchhaltung und später dann mit noch ein bisschen größerem Aufgabenfeld, größerem Verantwortungsbereich, Buchhaltung, Controlling, strategisches Finanzwesen. Genau, das war so in aller Kürze der Werdegang bei Seibert und in den letzten 5,5 Jahren habe ich mich eben in der Buchhaltung ganz viel mit Zahlen, Daten, Fakten, aber eben auch mit Prozessen in der Buchhaltung auseinandergesetzt und ich glaube, das ist genau das Stichwort, weswegen KI oder KI-Agenten, Claude, was auch immer man da nennen möchte und Buchhaltung ein super spannendes Feld ist.
Ja, du sagst, die Datengrundlage war schon mal sehr wichtig. Lass uns darüber noch mal ein bisschen sprechen, weil das merken wir bei vielen Kunden, dass wenn wir über KI sprechen, über Automatisierung sprechen, über Agentisierung auch sprechen, dass es häufig an einem Punkt scheitert, anständige Datenstrukturen zu haben. Weil ohne Daten kann ich natürlich auch nichts automatisieren oder irgendwie sinnvoll anbinden. Erzähl mal so ein bisschen was zu dem Prozess, warum es dann auch dir nachher in der Buchhaltung leichter gefallen ist, mit diesen Daten auch Dinge zu tun.
Ja, das ist eine spannende Frage, weil einerseits stimme ich dir voll und ganz zu. Daten und Datenqualität ist das A und O am Ende des Tages. Ich würde aber nicht behaupten, dass wir eine perfekte Datengrundlage bei uns in der Buchhaltung hatten. Gerade, wie soll ich sagen, ich habe eher das Gefühl, dass die Nutzung von KI immer mehr auch dazu führt, dass transparent wird, wo Daten gut vorhanden sind und wo eben nicht. Vorher macht man sich da häufig gar nicht so große Gedanken, insbesondere wenn, ja, ich sag mal, wenn größere ERP-Systeme verwendet werden, dann ist das irgendwie so ein Fluss. Man kann die Prozesse mögen oder nicht, aber irgendwie sind die Daten gut miteinander verheiratet. Aber wir bei uns haben ja eher so einen Best-of-Breed-Ansatz, wo wir gesagt haben, wir nutzen eben mehrere Softwarelösungen und versuchen, die gut miteinander zu integrieren. Und da merkt man relativ schnell, wenn Dinge nicht zusammenpassen. Und wenn man dann eben noch in die Auswertung geht und da totaler Mumpitz bei rauskommt, dann wird relativ schnell klar, wenn man mal so ein bisschen der Sache auf den Grund geht, irgendwo in der Datengrundlage ist was schief. Und ja, also ich würde auch sagen, wenn man gute Analysen oder gute Arbeit mit KI machen möchte, dann sind gute Daten das A und O. Und was gute Daten bedeutet, das ist, glaube ich, höchst individuell, weil das am Ende auch auf den Kontext, auf die Aufgabe und so weiter ankommt.
Ja, ich glaube, man kann zwei Merkmale schon dranhängen. Das eine ist die Korrektheit der Daten und sicherlich auch, dass sie vielleicht auch nur einmalig vorhanden sind und nicht an 1000 Stellen und dadurch auseinanderlaufen können. Und das zweite ist, dass ein bisschen diese Metadaten an den Daten dran sind. Also was ist es denn für ein Datensatz? Also dass ich weiß, ist das jetzt ein Verkaufspreis? Ist das eine Lizenz? Ist das eine Lizenzgröße? Wohin gehört die? In welches Geschäft? Und welchen Kontext hat dieser Datensatz eigentlich? Das sind schon mal zwei sehr elementare Grundsätze, die natürlich, wenn man anfängt, Daten zu sammeln, und das machen die einen oder anderen mal mehr, mal weniger, manchmal auch das Prinzip, einfach alles zu sammeln, was per se jetzt auch nicht so schlecht ist, aber häufig fehlt dann dieser Kontext. Also es werden Daten häufig in großen Datenbanken gesammelt und dann hat man die da liegen und dann weiß man aber gar nicht, was man damit machen soll und hofft dann immer, dass eine KI am Ende des Tages diese tollen Daten einfach auswerten kann und kann dann plötzlich Wunder vollbringen. Also das sind zwei Grundvoraussetzungen, diese Metadaten plus natürlich die Korrektheit der Daten, die natürlich essentiell sind, dass eine KI dann auch nachher die richtige Zahl findet und dann auch auswertet und nicht eine redundante Zahl oder eben sich durch die fehlenden Metadaten falsch routen lässt und dann eben halt einen falschen Kontext nimmt. Das sind auf jeden Fall gute Grundlagen. Und waren die so vorhanden, als du dann angefangen hast mit dem Thema KI und Automatisierung in der Buchhaltung?
Ich würde sagen, grundsätzlich ja, weil dadurch, dass wir uns mit Buchhaltung beschäftigen oder im Buchhaltungsbereich bewegen, sind die Daten am Ende meistens schon Zahlen oder irgendwelche Daten, die auch datenbankähnlich aufbereitet werden, weil sie entsprechend in der Software schon so reingeflossen sind. Das heißt, wir haben nicht eher einen geringen Anteil an qualitativen Daten und da vielleicht auch nochmal auf das, was du gesagt hast. Ich gebe dir völlig recht, dass das super wichtige Kriterien sind, aber vielerorts liegen Daten eben gar nicht datenbankorientiert oder agentenlesbar aus, sondern du hast halt Text. Und der muss dann erstmal ja semantisch durchdrungen werden, dann muss der irgendwie in eine Struktur überführt werden, dann brauchst du Metadaten. Und das ist eine Voraussetzung, die erstmal geschaffen werden muss. Und das ist auch eine ganz andere Denke für Mitarbeiter dann nachher, nicht mehr in qualitativen Daten zu denken, sondern in quantitativen Daten und in anderen Strukturen, also in Datenstrukturen, die eher technisch orientiert sind oder eben nicht unbedingt menschenlesbar. Und da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Das ist definitiv was in der Buchhaltung bei meinen Kollegen und Kolleginnen dann erstmal erlernt werden musste und mit Sicherheit auch immer noch erlernt werden muss. Nicht nur, wenn man Daten konsumiert, sondern auch, wenn man Daten erzeugt. Aber vielleicht zu deiner ersten Frage, lagen die Daten schon vor? Ich würde sagen, vom Format her an ganz vielen Stellen ja. Aber auch da haben wir gesehen, dass gerade Metadaten oder Kontextinformationen zu den Daten häufig nicht in der Qualität vorlagen, wie man sie gebraucht hätte, um gute Auswertungen zu machen. Du hast dann das Basisset, beispielsweise in der Buchung war dann halt irgendwie ein Datum, da war ein Buchungstext und da war ein Konto und dann war vielleicht noch der Betrag da. Also so diese vier Daten, die am Ende auch der Kern des Ganzen sind. Das heißt, du konntest damit schon arbeiten, aber da war dann keine Information darüber, von welcher Kostenstelle, wo soll es hin, wer hat es beauftragt, in welchem Kontext sind die Kosten angefallen. Also da haben dann ganz viele Zusatzinformationen gefehlt, zum Beispiel auch aus welchem Mandanten, also aus welcher Unternehmung sind die Kosten entstanden, wo wir erst mit der Beschäftigung mit den Daten überhaupt festgestellt haben, dass das ein relevantes Datum, also eine bestimmte Kontextinformation ist, die wir eigentlich erheben sollten. Also hinterher ist man immer schlauer, dann merkt man, ach, hätten wir das gleich mit erhoben. Häufig weiß man das im Vorfeld gar nicht, weil die Anwendungsfälle noch überhaupt nicht klar sind.
Klar, das muss man natürlich lernen, indem man, wenn man den Daten dann rumspielt. Deswegen sage ich, man kann nicht einfach alles horten und dann mal gucken, ob es am Ende dann brauchbar ist, sondern das kommt natürlich mit dem Use Case. Aber fangen wir bei dem Use Case an. Jetzt saßt ihr im Team bei der Buchhaltung und im Finanzbereich zusammen und ihr wolltet ja etwas verändern. Nicht nur die Datenqualität, über die du gerade gesprochen hast, also dass diese Daten deutlich besser auswertbar bzw. auch verarbeitbar sind, geht ja dann auch Richtung Buchhaltung, wir sind auch größer geworden, es gab andere rechtliche Ansprüche an unsere Geschäftsberichte und so weiter. Du hast schon gesagt, verschiedene Unternehmen sind ja nicht nur eine GmbH, da gibt es natürlich dann viele Nachweispflichten und so weiter, die automatisch dazu geführt haben, dass wir mit Daten anders umgehen mussten. Aber wir wollen ja heute über das Thema KI und der ganzen Automatisierung auch sprechen. Was war also der erste Schritt, den ihr gemacht habt? Saßt ihr zusammen und gedacht, hey, es wäre eine tolle Idee, Dinge zu automatisieren bei uns im Team und uns zu entlasten? Oder was war der Grund, um diesen ersten Schritt zu gehen?
Ja, auch eine super spannende Frage, weil so ganz einfach zu beantworten ist sie nicht. Ich würde sagen, das ist auch wieder ein fließender Prozess gewesen. Wir haben schon lange gemerkt, dass wir durch das Wachstum unserer Unternehmensgruppe und den neuen Anforderungen, die damit dann einhergegangen sind, internationale Rechnungslegung, Konzernrechnungslegung, andere Nachweispflichten und gleichzeitig aber auch einem höheren Umsatzvolumen, also einfach mehr Buchungssätze, die zu bewältigen waren, plus eine ja, Mann-Frau-Stärke im Team, die sich nicht signifikant im gleichen Maße miterhöht hat, war einfach das Arbeitsaufkommen so riesig, dass wir gesehen haben, okay, wir müssen da an unseren Prozessen schrauben. Und die ersten Schritte, die wir gemacht haben, waren einfach relativ manuelle Prozesse durch Standardsoftware abzulösen. Das heißt, da mussten wir noch gar nichts programmieren, da war noch gar keine KI an der Stelle nötig. Nichtsdestotrotz hat man dann in der Standardsoftware aber schon gesehen, da sind KI-Elemente, wie beispielsweise das Auslesen von Daten aus einer Rechnung, jetzt OCR-Erkennung plus ein bisschen Intelligenz noch dazu. Das bringt schon erheblichen Mehrwert. Das sind wirklich so diese super low-hanging fruits gewesen, wo wir noch gar nichts gemacht haben, außer eine Software einzuführen, die Elemente mitbringt. Und das hat aber gezeigt, welcher Hebel da drin liegt. Und das hat vor allem mich ganz intrinsisch erstmal dazu gebracht, weil die Kolleginnen sich im Alltag dann nicht so stark mit der Prozessoptimierung beschäftigen konnten, weil einfach das Alltagsgeschäft so groß war oder so viel war, dass ich gesagt habe, okay, wir müssen das aber anders lösen. Das ist kein nachhaltiges Arbeiten und so kannst du weder wachsen, noch ist das würdig im Grunde diese Arbeit überhaupt zu machen. Also Dinge abzutippen, nur des Abtippens willen, das kann ein Computer, das kann eine Maschine besser und meistens auch fehlerfreier. Und dann habe ich mich hingesetzt und einfach Sachen ausprobiert. Ne? Also wirklich gesagt, okay, ich habe Ideen, wie wir unseren Arbeitsalltag vereinfachen können, wie wir unsere Prozesse verbessern können. Und dann habe ich mich hingesetzt und ausprobiert. Und das waren so die, ja, ich würde sagen, der Start sozusagen von diesem ganzen Thema KI in der Buchhaltung. Und das ging dann aber durchaus einher mit einem Wunsch oder einem Auftrag aus der Geschäftsführung, wo der Martin, unser Geschäftsführer, dann zu mir kam und sagte, hier Kai, ich möchte, dass wir künftig nur noch Buchungssätze KI-generiert erstellen. Das soll gar kein Mensch mehr machen. Das war dann so erstmal ein Auftrag, der dann im Raum stand. Und dann habe ich natürlich überlegt, was mache ich denn jetzt damit oder was machen wir damit? Und so einfach das klingt, so einfach ist das natürlich nicht. Also da sind dann auch wieder Regularien hinten dran, wo man sicherstellen muss, dass die Integrität der Buchungssätze sichergestellt ist. Dann muss das natürlich auch einen Mehrwert zum bisherigen Prozess bringen. Und das habe ich versucht, so ein bisschen runterzubrechen und zu verstehen, was sind denn die aktuellen Painpoints im Prozess. Und das sind dann so vor allem Konsistenzsachen oder Regelwerke, die man sich merken muss, anstatt dass eine KI das einfach macht oder ein digitaler Prozess. Ne? Also, dass ich zum Beispiel, wenn ich einen Buchungssatz habe, den ich auf eine bestimmte Art und Weise formulieren möchte, dann ist das Stand heute noch so gewesen, dass die Kolleginnen und Kollegen dann hingegangen sind und sich gemerkt haben, ah, das ist der Anwendungsfall, das ist der Buchungsfall, also ist es ja Kostenstelle Buchung. Ja, der Nächste hat aber ja Buchung Kostenstelle gemacht und der Nächste wieder Buchung ja Kostenstelle. Und solche einfachen Dinge dann erstmal zu automatisieren, indem man zum Beispiel mit KI einen Regelcheck geschrieben hat, der Buchungssätze auf Konsistenz prüft oder so. Das waren dann die ersten die ersten Gehversuche, die auch relativ schnell gezeigt haben, was möglich ist. Und dann haben sich Kollegen und Kolleginnen in der Buchhaltung sehr schnell anstecken lassen, weil sie dann selber gemerkt haben, ah, wenn man das machen kann, dann kann ich ja auch noch ganz andere Dinge tun. Und bevor wir vielleicht noch auf ein, zwei weitere Themen gehen, habe ich sehr schnell gemerkt, dass es einen Unterschied zwischen den klassischen Buchhaltern gibt und dem Controlling. Im Controlling haben wir sehr, sehr viel schneller es bisher geschafft, mit KI, mit Claude, mit ChatGPT etc. einen Mehrwert zu erzeugen, weil dort die Arbeit bisher sehr manuell gelaufen ist, insbesondere Datenanalysen aus großen Quellen, aus einer Vielzahl an Systemen Daten zusammenzuholen, zu aggregieren, in einem bestimmten Output-Format wieder auszugeben, als es in der Buchhaltung der Fall ist. Und hier war sozusagen ein großer Anteil an manueller Arbeit, an Inkonsistenzen, aber eigentlich nur repetitiver Arbeit. Und ja, die Kolleginnen haben so super schnell angefangen, das zu adaptieren und im Grunde unsere BWA-Kommentierung, die wir ja monatlich machen, von Excel-basiert per Hand eintragen, aus Sheets und PDFs ablesen, hin zu, wir binden Schnittstellen aus den Programmen an, lesen die Daten programmatisch aus und lassen uns auch noch einen Vorschlag für eine Kommentierung machen, den wir dann noch manuell durchgehen. Und das war für mich so ein prototypisches Beispiel, wie das laufen kann. Eigentlich unabhängig von Buchhaltung oder nicht, aber hier hat man sehr, sehr schnell den Wert gesehen.
Ich fasse mal zusammen bis hierhin, damit die Learnings auch mitgenommen werden können. Auf jeden Fall erstmal mit dem Thema Daten, Datenqualität sich zu beschäftigen, ist sehr wichtig. Da auf zwei Aspekte achten, Metadaten und Korrektheit der Daten, immer in dem Kontext, den man braucht. Und der nächste eigentliche Schritt ist, dass es irgendwie so einen Hustler braucht im Team. Das kann eine Führungskraft sein, aber es sollte auf jeden Fall jemand sein, der irgendwie Bock hat und vor allem Freiräume hat. Im Alltagsgeschäft geht es zu schnell unter. Man hat in der Regel, ist man getriebener und kommt gar nicht dazu, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Das heißt, es ist gut, wenn es jemand gibt, der ein bisschen Freiraum hat und der nicht so durch den Alltag getrieben wird, der dann auch mal Dinge strategisch vorantreiben kann, ausprobieren kann und kleine Use Cases zeigen kann. Da sind wir bei den Low-Hanging Fruits. Erstmal kleine Dinge beweisen, die total einfach sind umzusetzen, aber schon irgendwie einen Mehrwert bringen und man dann das Team vor allem vorantreiben kann, zu sagen, guck mal, das bringt uns auch wirklich etwas. Und dann könnte man, das wäre jetzt vielleicht auch ein Learning, mit den Dingen anfangen, wo viel manuelle Arbeit passiert. Also da, wo schon viel strukturierte oder automatisierte Dinge durch Tools passieren, sind wahrscheinlich die Fortschritte kleiner, sondern da, wo viel manuelle Arbeit passiert, da nochmal gezielt reinzugucken und dann zu überlegen, was könnte ich denn davon auch wirklich durch KI verbessern. Und lass uns darüber nochmal so ein bisschen sprechen, wie das jetzt so wirklich aussah. Also wir wollen es ja ein bisschen greifbar machen für unsere ZuhörerInnen da draußen. Was habt ihr denn wirklich dann auch geschaffen? Vielleicht kannst du uns mal so ein, zwei Use Cases nochmal ein bisschen detaillierter auseinandernehmen und auch mal so ein bisschen was über Vorgehensweise und die Technik dahinter dann auch erzählen.
Ja, gerne. Ich würde aber noch ganz kurz zu dem, was du gesagt hast, eine Ergänzung hinterher schieben. Ja, es braucht jemanden, einen Hustler, der irgendwie vorangeht, aber es braucht auch jemanden, der die Technik versteht, weil je nachdem, wo du halt bist, in welchem Fachbereich, da ist das Wissen häufig einfach gar nicht vorhanden, weil das bisher auch nie eine Anforderung an den Job war. Also es war halt keine Anforderung, irgendwie Datenstrukturen zu verstehen, wenn du bisher, ich sag mal stupide gesagt, von Rechnungen, Zahlen abgetippt hast in ein System. Im Zweifel hast du sogar ein ERP-System, wo du einfach nur die Eingabemaske bedienst. Und jetzt dann hinzugehen, zu sagen, oh, wie kann ich denn diesen Prozess verbessern? Außerhalb der bestehenden Muster und der ja ausgetretenen Pfade. Das ist eine ganz andere Voraussetzung. Und da hilft es, dass man eben die Leute nicht alleine lässt, sondern dass man jemanden hat, der das grundsätzlich versteht, vielleicht aber gar nicht der Fachexperte ist und sich dann die Fachexperten mit ins Boot holt und sagt, guck mal, ich kann dich dazu enablen, ich kann dir zeigen, wie du das technisch machst, aber ich brauche dein Fachwissen, weil ich bin eben nicht der Buchhalter-Experte, sondern jemand, der ja dann als Führungsperson irgendwie das Team koordiniert, der vielleicht eher den Weitblick hat, visionärer unterwegs ist. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, die Leute nicht alleine zu lassen. Und wir haben mit ganz einfachen Dingen angefangen. Und das ist jetzt vielleicht so der Übergang zu deiner letzten Frage oder zu der aktuellen Frage. Wir haben erstmal technisches Enablement gemacht. Ich habe mich mit den Leuten hingesetzt und gesagt, hier, guck mal, wir nutzen jetzt Claude Code und zwar nicht die Desktop-Variante, wo du, ich sag mal, das klassische Clicky-Bunty-Interface hast und einfach nur chattest und Dinge visuell verknüpft, sondern wir machen das im Terminal. Einfach, weil du eine deutlich größere Kontrolle über das hast, was du tun kannst. Aber das war halt der nächste, sozusagen die nächste Blackbox für ganz viele Mitarbeiter, die noch nie in ihrem Leben ein Terminal gesehen haben. Aber da war der Martin bei uns auch im Unternehmen sehr rigoros. Der sagt, nein, wenn du künftig hier vorne mit dabei sein willst als Buchhalter, dann musst du das Terminal benutzen, du musst das verstehen. Ich habe das nicht ganz in der Intensität so vertreten, wie er das tut. Also ich glaube, auch Claude Code oder Claude Cowork, die Desktop-Varianten oder eben die Äquivalente von ChatGPT, Gemini etc., die haben alle ihre Berechtigung. Ist ja auch immer eine Frage, was darf ich überhaupt verwenden? Aber wenn du das Terminal nutzen kannst, hast du natürlich noch viel mehr Spielraum. Und wir haben damit angefangen, also wir haben wirklich ins kalte Wasser geworfen und dann erstmal in der Kommandozeile die Tools installiert, in gemeinsamen Coworking-Sessions, wo ich das vorgemacht habe, die anderen haben es nachgemacht, bis sie erstmal lauffähig waren. Und es hat schon auch eine Weile gedauert und dann gab es eine Handvoll, ich würde sagen, Early Adoptern innerhalb des Teams, die von sich aus Sachen ausprobiert haben. Andere, die waren an jeder Coworking-Session dabei, aber haben eigentlich nichts selber gemacht, wollten es aber verstehen. Und andere tun es bis heute noch nicht. Und ich glaube, das ist ganz normal.
Ja, lass uns mal greifbar machen. Was heißt Tools installiert?
Genau, also man ist halt ins Terminal gegangen und hat sich jetzt zum Beispiel von der Anthropic-Website dann den Befehl geholt, wie man Claude im Terminal installiert, also das CLI, Commando Line Interface, wo man dann in der Befehlszeile mit Claude interagieren kann. Dann haben wir da noch einen Account erstellt gemeinsam und dann ging es im Grunde los. Dann tippt man Claude ein und dann wird man in die weite Welt der KI-Agenten und der KI-unterstützten Arbeitsweise erstmal entlassen und kann loslegen. Und mit was haben wir angefangen? Und das ist noch gar nicht buchhaltungsspezifisch. Die Kollegen haben erstmal ihre Kalender angebunden und gesagt, zeig mir doch mal, gib mir meine Termine der nächsten 2 Tage aus. Oder nutze meine Termine, um meine Arbeitszeiterfassung zu machen. Also die haben erstmal ihre eigene Arbeit agentisiert oder ihre eigene Arbeit mit Claude Code hinterfragt, um diese klassischen mondänen Tasks, also was möchtest du eigentlich gar nicht machen, was kostet dich nur Nerven und viel Zeit, erzeugt aber keinen riesigen Mehrwert. Und damit haben die angefangen, zu sagen, okay, fass mir meinen Kalender zusammen oder gib mir eine Zusammenfassung meiner E-Mails aus und gib mir einen Hinweis, welche davon dringend bearbeitet werden müssen, welche einfach nur Spam ist, anstatt jede E-Mail zu lesen. Und das fand ich ganz spannend, weil es erstmal noch gar nichts mit Buchhaltung zu tun hat, sondern eigentlich ein Schritt dahin ist, zu verstehen, was das Werkzeug KI überhaupt ermöglichen kann.
Genau, da geht es nicht um die Anbindung der ganzen Quellen. Das dachte ich, meintest du jetzt auch ein bisschen mit Tools dann auch hinten dran. Ja, also das muss natürlich geschaffen werden, dass dann der Agent oder Claude Code im Terminal dann entsprechend halt zum Beispiel auf das E-Mail-Postfach zugreifen kann, auf den Kalender zugreifen kann. Und sobald das natürlich dann passiert ist, kommt wahrscheinlich auch schnell der Wunsch, andere Systeme aus der Buchhaltung wahrscheinlich anzubinden.
Ganz klar. Also beim Kalender bleibt es dann nicht. Dann bindest du noch unser Confluence und Jira an, um deine Arbeit irgendwie zu dokumentieren und zu tracken oder Meetings zu transkribieren und für alle zur Verfügung zu stellen. Und dann möchte man natürlich Datev oder Billomat, unser Invoicing-Tool, anbinden oder die Zeiterfassung oder. Und das geht dann relativ schnell seinen Weg. Das ist manchmal auch herausfordernd, weil Zugriffsberechtigungen gar nicht erteilt werden sollen oder man das nicht möchte. Und das ist dann natürlich auch ein politisches oder IT-Governance-Thema, wo, glaube ich, jedes Unternehmen selber dann einen Weg finden muss. Da sind wir glücklicherweise relativ liberal, was das angeht, und ermöglichen erstmal bis zu einem Punkt, wo es dann halt wirklich auch nicht mehr erlaubt ist oder wo es datenschutzrechtlich problematisch wird. Aber grundsätzlich sagen wir erstmal, nee, du darfst relativ viel und probier mal aus. Und dann wurden die unterschiedlichsten Dinge gemacht. Also ich muss erstmal überlegen, welche Beispiele ich nehme, weil ich wahrscheinlich mittlerweile 15 oder 20 benennen könnte. Ein ganz konkretes Beispiel ist, dass jetzt eine Kollegin eine Finanzplattform gebaut hat, auf der, da gibt es Ideen für 35 Use Cases, aber 2 ganz konkrete Use Cases, die für den Jahresabschluss Intra-Company oder Intercompany-Rechnungen abgleicht. Also sicherstellt, dass wenn ein Konzernunternehmen eine Rechnung an ein anderes gestellt hat, dass das andere Unternehmen diese Rechnung auch als entweder Kosten oder Einnahmen bei sich verbucht hat, dass die Konten korrespondieren und dass da die gleichen Beträge verrechnet wurden. Also ganz viel Analyseaufgaben, die zum Beispiel für den Jahresabschluss notwendig sind, Kontenabstimmungen und so weiter, die finden aktuell gar nicht mehr in Datev statt, sondern die Daten werden über unser Data Warehouse abgezogen, dann werden darüber Analysen laufen gelassen und dann nur die Zusammenfassung oder die verbleibenden Arbeitsschritte in Datev tatsächlich noch durchgeführt, weil es ja technisch keine Möglichkeit gibt, direkt auf Datev zuzugreifen. Das ist da so ein kleines Bottleneck. Eine andere Alternative oder ein anderes Beispiel wäre das, was ich schon angerissen hatte, die Kollegen aus dem Controlling, die halt unsere monatliche BWA-Kommentierung über verschiedene Unternehmen hinweg früher manuell gemacht haben und dann die Aggregation manuell und. Und die greifen jetzt auch die greifen auf die Daten aus Datev zurück, die greifen auf die Daten aus unserem Data Warehouse zurück und auch noch ein gewisses Set an manuell gepflegten Daten aus Confluence, aggregieren die zusammen und machen dann im Grunde eine monatliche Analyse unserer BWA plus Kommentierung, Vergleich zu unserer Glaskugel. Das ist sowas wie so ein Forecast, der direkt am Monatsende erstellt wird, um zu sehen, wie lief denn der vergangene Monat, und dann so ein Abgleich zwischen Forecast und der tatsächlichen BWA. Und das haben, ich weiß nicht, die haben vorher wahrscheinlich 5-6 Tage dafür gebraucht, und das ist jetzt irgendwie ein Aufwand von einem halben Tag bis einem Tag sofern die Datenqualität stimmt und die Daten vorhanden sind. Das ist natürlich immer noch mal die Grundvoraussetzung. Ich kann nur mit dem arbeiten, was tatsächlich da ist. Und ich kann mir nichts erspinnen, weil das macht die KI im Zweifel schon von alleine. Da muss man dann eben entsprechend auch aufpassen.
Ja, jetzt lass uns mal über den Zeitraum auch sprechen. Wann habt ihr denn damit angefangen? Also klar, wir können jetzt sehr weit zurückgehen von Datenqualität, aber wann war denn so der erste richtige Schub, dass die Leute Dinge automatisiert haben, ihren Alltag automatisiert haben? Also die Cases, die du jetzt gerade besprochen hast, wie lange hat das gedauert?
Also ich würde sagen, so im Herbst letzten Jahres hat es angefangen, dass wir versucht haben, so einzelne Sachen mal zu durchdenken, was könnte man ganz anders machen, wenn man nicht innerhalb der bestehenden Software-Grenzen denkt, sondern was Eigenes hätte. Und ab Dezember ungefähr, Anfang Dezember, habe ich persönlich angefangen, mit Claude sehr intensiv zu arbeiten und dann auch erste Softwarelösungen entwickelt oder Analyselösungen entwickelt. Das war dann relativ schnell ein Auftrag an mich, die Arbeit mit Claude im Finanzbereich zu etablieren. Und dann haben wir mit Januar 2026 losgelegt und gesagt, okay, ab jetzt arbeiten wir mit Claude. Und wir arbeiten nicht mehr primär im Confluence, sondern wir arbeiten zum Beispiel in einem Bitbucket-Repository, also in einem gemeinsamen, geteilten Speicher für Wissen und für Codebausteine. Also klassischerweise Repositories ja für Softwareentwicklung. Aber wir haben da dann gemeinsame Buchhaltungslogiken gepflegt und gemeinsame Arbeitsweisen im Repository etabliert. Und das hat, wie gesagt, im Januar angefangen, bis, ich würde sagen, Ende März, also das erste Quartal, habe ich ganz viel strukturelles Onboarding und Enablement gemacht. Dann war relativ schnell klar, dass ich meine Rolle verändere und in einen anderen Bereich gehe. Und dann habe ich noch ein, zwei größere Projekte, eher Infrastrukturprojekte für die Finanzbuchhaltung gemacht. Insbesondere einen Belegserver aufgesetzt, in den künftig alle Belege reingehen und die dann von den Tools, die die Kollegen und Kolleginnen wieder bauen werden, konsumiert werden können. Und eine Anbindung von Datenquellen, die aktuell nicht in unserem Data Warehouse angebunden sind, sodass zum Beispiel von unserer Revolut Bank oder MOS, das ist unser Kreditkarten- und Expense-Management-Tool, dass diese Daten auch verfügbar für alle sind. Und das ging so bis April. Und seit ich nicht mehr in dem Bereich bin, das ist jetzt so knapp anderthalb, zwei Monate her, da sprießen täglich neue Ideen aus dem Boden, wo man natürlich gucken muss, ist das nur eine Idee, die auch wirklich zur Reife gebracht wird oder ist das ein Versuch? Aber ich würde sagen, 80% des Teams arbeiten mittlerweile durchgängig mit Claude, die anderen 20% teilweise und insgesamt wahrscheinlich die Hälfte des Teams entwickelt eigene Arbeitsprozesslösungen oder wirklich sogar darüber hinausgehende Lösungen für den Finanzbereich, die die tägliche Arbeit vereinfachen.
Also Learning kann man auf jeden Fall festhalten. Es ist kein Riesentransformationsprojekt, wo man sich jetzt mal zwei, drei Jahre einschließen muss, sondern das geht auch schneller. Natürlich mit gewissen Grundvoraussetzungen. Wir haben bei uns sehr technisch affine Menschen, auch in den Bereichen, wo es eigentlich nicht so gefordert ist, also auch im Marketing, in der Buchhaltung etc., haben die Leute schon ein gewisses PC-Verständnis bei uns. Macht es vielleicht manchmal ein bisschen einfacher, dass die Leute sich dann auch leichter auf so ein Terminal mal einlassen und das dann auch lernen. Aber tendenziell, du hast ja, die haben auch keine Vorerfahrung am Terminal gehabt und auch nicht mit Bitbucket und anderen Tools. Und trotzdem haben die das in so kurzer Zeit gelernt, einfach weil sie es wollten und gemerkt haben, dass es ihnen was bringt. Also großes Learning. Diese Art Transformation ist kein Ding für 2, 3, 4, 5 Jahre, sondern es geht auch deutlich schneller, wenn man die Leute motiviert und da auch mitkriegt und vor allem auch direkt solche tollen Erfolge schaffen kann. Lass uns so ein bisschen über das, was jetzt passiert, auch so ein bisschen sprechen und auch so die guten und positiven Aspekte dahinter, aber auch die vielleicht nicht so guten Aspekte, die dabei entstehen. Gut ist sicherlich, viele Datenqualitäten wurden geschaffen. Du hast jetzt von dem Belegserver zum Beispiel gesprochen. Dinge, die explizit gemacht werden, das sind alles kleine Projekte, mit denen man dann später erst hinterher eigentlich richtige Erfolge erzielen kann, indem man diese Datenquellen dann wieder anbindet, um dann zum Beispiel eine Automatisierung zu machen. Und dazu sind die Leute jetzt befähigt. Lass uns erstmal über die positiven Aspekte davon sprechen. Was hast du, oder gibt es Kennzahlen, wie viel sich da verändert hat? Das klingt ja auch, also zum einen ist der Job ganz anders. Du hast vom Personalmangel auch gesprochen in der Buchhaltung. Ist der weg? Ist der verflogen? Gibt es den gar nicht mehr? Und was für andere positive Effekte haben sich denn jetzt eingestellt? Also jetzt könnte ich mal sagen, ein halbes Jahr, das ist jetzt auch nicht die Riesenwelt an Zeit in der Buchhaltung. Da hat sich jetzt weder gesetzlich noch regulatorisch noch irgendwie systemseitig so mega viel verändert, sondern da gibt es halt immer noch DATEV und da muss BWA gemacht werden, da müssen Dinge verbucht werden. Also da hat sich jetzt nicht irgendwie das Rad in der Welt komplett neu erfunden. Wenn ihr solche großen Fortschritte macht, müsstet ihr denn nicht praktisch demnächst alles von euch automatisiert haben?
Ja, theoretisch vielleicht. Die Realität ist, glaube ich, schon eine andere. Also die Realität ist, mit der Nutzung von KI bei uns sind ganz neue Möglichkeitsspielräume aufgegangen. Und die Wirksamkeit der Einzelnen, die erhöht sich definitiv. Und jeder, also ich glaube, dass die Personen selber auch eine höhere Wirksamkeit fühlen, weil sie einerseits die Aufgaben, die sie gar nicht mögen und die wirklich auch schmerzhaft und nervig sind, auf einmal automatisieren können. Das gilt natürlich nicht für alle Prozesse. Manche Prozesse musst du trotzdem tun. Und die sind weiterhin manuell und die sind weiterhin nervig. Aber da ist ein großes Gefühl von, ich kann jetzt wirksam werden, ich kann selber eine Lösung für mein Problem schaffen, was ich vorher nicht konnte, weil ich davon abhängig war, welche Software mir zur Verfügung gestellt wurde. Aber es ist halt nicht von heute auf morgen ein kompletter Prozess transformiert. Und das ist, glaube ich, auch, deshalb ich würde Positives und Negatives oder Herausforderungen gerne in eins packen, weil es zwei Seiten einer Medaille sind. Es entstehen gerade viele Lösungen für Einzelprobleme. Aber es ist, also Buchhaltung ist halt ein ganzheitlicher Prozess durchs komplette Unternehmen hinweg. Du kannst das nicht mit lauter kleinen Einzelbausteinen lösen. Da wird vielleicht ein Teilprozess auf einmal besser, aber es muss immer noch integriert sein in die Gesamtlösung. Und im Zweifel bauen halt auch vier Leute das Gleiche auf andere Art und Weise und für jeden funktioniert es, aber gemeinsam noch nicht. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung auch der Zukunft in der Zusammenarbeit mit KI, dass man nicht weitere Silo-Lösungen schafft, nur individuelle Silo-Lösungen jetzt auf einmal, sondern etwas, was ineinander greift. Und da sind wir wieder eher auf einer Ebene, die auf ja deutlich konzeptionellerer Flughöhe unterwegs ist, die auf einmal sowas wie Systemarchitekturwissen benötigt, weil es eben nicht nur darum geht, eine Aufgabe zu erledigen, sondern wirklich eine Effizienzsteigerung zu erzielen. Und für einige ist halt die Arbeit mit Claude halt so neu, dass das halt auch sehr lange dauert, einfache Sachen zu automatisieren. Also da hast du im Zweifel noch keinen direkten Zeitgewinn, weil die Zeit erstmal in das Erlernen der neuen Fähigkeiten geht, aber nicht unbedingt in die Effizienzsteigerung des Prozesses. Und das ist, glaube ich, dann schon ein mittelfristiges Investment und kein kurzfristiges Investment. Nichtsdestotrotz kann man sehr schnell erste Erfolge erzielen. Die Frage ist, was soll damit passieren und für welchen Prozess, für welche Aufgaben soll es genutzt werden? Sobald etwas aber halt natürlich in nachhaltig produktiv genutzte Software oder Prozessverbesserungen reingeht, dann muss man schon schauen, wer sollte das tun und wer kann das auch tun, dass nicht am Ende zwar eine Lösung da ist, die aber mehr Wartungsaufwände produziert, als wenn ich einfach das alte verwendet hätte. Ne? Und da sind wir halt wieder auch bei dem klassischen Effizienzthema. Und deshalb ist halt Positives und Negatives die große Gefahr. Also es entsteht halt so schnell durch Fachanwender neuer Inhalt, neue Software, dass die Qualitätssicherung an der Stelle noch gar nicht sichergestellt ist und vor allem auch die Nachhaltigkeit nicht. Also auf wie stabilen Beinen steht das, was da produziert wurde? Weil man muss halt schon sagen, es wird Software programmiert an vielen Stellen, entsteht irgendeine Art von Software, sei es ein App-Script, sei es wirklich eine vibe-gecodete Web-Applikation. Die wenigsten verstehen überhaupt, was da passiert ist. Die sehen das Ergebnis und sehen, dass das Ergebnis funktioniert. Aber sobald was nicht mehr funktioniert, da ist Tilt. Also da ist dann, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dann, im Zweifel wird dann Claude gefragt und Claude iteriert weiter und macht wieder Wundermagie. Und dann geht's halt wieder. Aber wie gesagt, wenn das systemkritische Prozesse sind, an denen darum gedoktert wird, da muss man dann halt wirklich schauen. Und das ist sozusagen Krux und, wie sagt man? Da bin ich nicht gut in Sprichworten, aber ist ja auch egal. Das ist die Chance und die Gefahr zugleich an der Stelle. Nichtsdestotrotz ist kein Appell, das nicht zu tun, aber man sollte nicht blind sozusagen an funktionierenden, vielleicht aber auch schmerzhaften Sachen arbeiten, sondern wirklich überlegen, wo kann ich den größten Mehrwert jetzt erzielen? Und das sind häufig die kleinen Prozessverbesserungen oder Qualitätssicherungsgeschichten, nicht gleich der große Big Bang und alles neu machen.
Ja, da stecken jetzt viele Learnings auch drin. Ich versuche die nochmal so ein bisschen aufzugreifen zum Schluss. Also das Thema, jeder und jede wird in der Lage versetzt, Dinge in ihrem Alltag zu automatisieren, Prozesse zu automatisieren, kleine Anwendungen zu schreiben, Skripte zu schreiben. Das kann sehr positiv sein, um vor allem erstmal große Gewinne zu erzielen in vielen sehr manuellen Prozessen. Birgt aber, und das ist das Learning Nummer zwei, eine hohe Gefahr oder auch eine Gefahr, dass diese Systeme sich natürlich irgendwann mal ja vervielfältigen und verselbstständigen und keiner mehr den Überblick hat und das nicht mehr warten kann. Das muss man natürlich schauen, dass das keine Insellösungen sind auf Einzelpersonenebene, sondern man natürlich in einem Team schaut, was bringt uns wirklich voran und was können wir wirklich für eine ja, Plattform auch bauen an Softwarelösungen, die nachhaltig, wartbar auch in der Zukunft noch funktionieren und nicht irgendwelche Insellösungen schaffen. Und du hast eben schon so das Wort Systemarchitekt genannt. Und da kommen wir eigentlich zu so einem Learning, dass solche Teams wie die Buchhaltung in Zukunft, glaube ich, viel crossfunktionaler aufgestellt sein müssen und vielleicht auch einen Dev beinhalten oder einen Systemarchitekten beinhalten sollten oder eine Architektin beinhalten sollten, um dann genau solche Dinge voranzutreiben, damit dieses Thema KI, Automatisierung, Agentisierung auch wirksam werden kann. Weil ansonsten, natürlich, wir spielen viel rum. Du hast gesagt, wir fragen Claude und Claude macht dann Magie. Das ist bis zum gewissen Grad ganz nett und funktioniert auch super, aber man muss natürlich auch ein bisschen die Risiken dabei berücksichtigen und da geht es natürlich dann jetzt ins Eingemachte und da lernen wir gerade alle, ich glaube, da sind wir selber noch nicht an dem Punkt zu sagen, wie das Ganze ausgeht, vielleicht können wir in einem halben Jahr, Jahr noch mal reden miteinander und dann schauen, wo stehen wir denn? Wir zwei sind ja auch hier bei Seibert gerade sehr mit AI beschäftigt, deswegen habe ich dich ja auch eingeladen, da werden wir bestimmt demnächst noch mal ein, zwei andere Podcasts aufnehmen zum Thema Agents, die man im Team beinhaltet und so weiter. Aber auf jeden Fall ist das eine Sache, über die man sprechen muss, wie das ausgeht, was man damit macht, wie das wartbar ist und was das Team nachher wirklich voranbringt. Und wenn du jetzt vielleicht ein paar Learnings selber von dir nochmal mitgeben kannst oder einen Appell mitgeben könntest, wenn jetzt Leute hier zuhören, die in der Buchhaltung arbeiten, wenn du die jetzt ansprechen könntest und würdest, hättest 90 Sekunden Pitch Zeit, denen was mitzugeben, was würdest du denen erzählen?
Dann würde ich denen wahrscheinlich erzählen, dass sie bei ihrem Chef, Teamlead oder wem auch immer auf jeden Fall mal anfragen sollten, ob die Nutzung von KI nicht irgendwie möglich ist. Und sei es nur am Ende der klassische ChatGPT oder Claude Text Agent, mit dem ich arbeite, um Daten zu analysieren, um Ideen zu bekommen, wie ich Aufgaben einfacher machen kann und am Ende des Tages auch einfach mal ausprobieren. Also wirklich sich trauen, sich mal in Neuland zu begeben und ich glaube, dass man sehr, sehr schnell Erfolge erzielen kann. Das ist wirklich wie so eine kleine Droge, wo man auf einmal merkt, hey, auf einmal geht's. Und dann sprudeln die Ideen. Und diese Ideen müssen dann wahrscheinlich aber wieder von irgendjemandem mit aufgegriffen werden, die der oder die, die dann in gelenkte Bahnen bringt, dass es eben kein Wildwuchs wird. Aber ansonsten einfach mal über das tradierte Arbeiten hinausdenken, sich zu trauen, was auszuprobieren. Und ich bin überzeugt davon, dass Buchhaltung insbesondere, aber auch andere, eher manuelle oder klassischerweise manuelle Prozesse in Zukunft ganz anders aussehen werden. Von daher wäre das mein Appell, probiert's aus und holt euch aber an der richtigen Stelle dann eben die Unterstützung mit ins Boot, wo ihr auch merkt, da komme ich nicht weiter. Weil sonst ein Ergebnis entsteht, aber die Qualität davon ist dann halt fragwürdig. Und ist vielleicht auch gefährdend fürs Unternehmen, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also da können Dinge passieren, die am Ende gefährlich sind. Und deshalb vielleicht noch ein Gedanke, finde ich es richtig cool, was du gesagt hast, klassische Teams wieder anders zu denken, crossfunktionaler, zu sagen, okay, muss nicht vielleicht ein Entwickler oder ein Product Owner in ein Team, der dann das Fachwissen von den Personen aufnimmt und so transformiert, dass es von KI in produktive neue Ergebnisse gelenkt werden kann.
Ja, und dann entstehen ganz viele neue, tolle Dinge, die man definitiv auch sicher betreiben kann. Wir haben es noch gar nicht so Fässer aufgemacht, wie lokale Modelle, Daten nicht in die USA zu schieben, etc. Alles lösbare Sachen. Aber ich glaube, das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Ansonsten reden wir uns jetzt hier noch in der Hitze um eine weitere Stunde etwas rot. Das soll es natürlich nicht werden. Wichtig ist, es gibt so viele Learnings, die man jetzt hier rausgezogen hat, dass man auf jeden Fall anfangen kann, dass es auf jeden Fall viele Vorteile hat, man die Risiken aber natürlich nicht blind ausschalten sollte, sondern natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt auch darüber sprechen muss. Vielleicht nicht im ersten Schritt, vielleicht nicht auch im zweiten, aber ab dem dritten Schritt sollte man das auf jeden Fall mal betrachten, wie das in Zukunft dann weitergeht. Ansonsten ist viel Freude zum Ausprobieren am Anfang wichtig, die Leute in die Befähigung zu setzen, wirksam zu werden. Du hast noch einen Punkt genannt, den möchte ich gerne zum Abschluss noch mal so ein bisschen auseinandernehmen. Vielleicht kannst du da noch mal kurz deine Meinung zu sagen. Ich hatte dich ja gefragt, sind die Leute jetzt so viel schneller geworden? Brauchen wir kein neues Personal? Und hast du auch gesagt, die Wirksamkeit und der Wirkungsgrad der Leute ist größer geworden. Das heißt, wir machen jetzt Dinge, die vorher undenkbar waren, weil wir die Befähigung nicht hatten, die Mittel nicht hatten und diese Daten teilweise gar nicht auswerten konnten. Das heißt, der Aufgabenbereich der Leute, also das, was sie erzielen können an Output, der ist deutlich größer geworden. Was natürlich dazu führt, dass man immer natürlich weiterhin hinterherläuft so ein bisschen, weil wenn man jetzt mal stehen geblieben wäre von einem halben Jahr und gesagt, lass uns mal das, was wir jetzt machen, lass uns das mal automatisieren. Ich glaube, dann würde das Team, hätte den Sommer jetzt auch ein bisschen entspannter genießen können und hätte wahrscheinlich die Füße auch ein bisschen hochlegen können. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Die haben eher noch mehr zu tun. Und das liegt daran, dass sie auch viel mehr Output erzeugen können. Das heißt, der Wirkungsgrad unserer Buchhaltung und Finanzteams ist deutlich besser und größer geworden und hilft uns natürlich als komplettes Unternehmen deutlich mehr weiter, weil wir da jetzt plötzlich viel mehr Leistung abziehen können. Magst du das nochmal kommentieren zum Abschluss?
Ja, gerne. Und da steckt viel Wahrheit drin. Wahrscheinlich ist nicht alles so ganz korrekt, aber steckt ganz viel Wahres drin, wie sich auch das Team wahrscheinlich entwickeln muss. Ich würde damit anfangen. Wir hatten in der Buchhaltung schon ein gewisses Backlog von vielleicht auch einem halben Jahr oder so, wo wir noch Aufarbeitung sozusagen machen mussten, um auf den Stand zu kommen, wo wir sagen hätten können, okay, wir fangen im Grunde ohne Altlast, ohne Schuld irgendwie an. Diese Schuld ist kleiner geworden. Das sieht man aber auf den ersten Blick nicht, weil das ist ja im Grunde nur ein Wegarbeiten von dem, was eigentlich schon hätte erledigt sein müssen. Dann bist du noch nicht schneller geworden. Aber es hat Freiräume geschaffen, dass das künftig so sein wird. Und das ist halt eine klassische Investition in Struktur, in Infrastruktur und ermöglicht vielleicht auch die gleiche Arbeit zu machen, ohne zwei neue Kollegen einzustellen. Das ist was sozusagen eher so ein nachgelagerter Effekt ist. Das Zweite, und da gebe ich dir völlig recht, du kannst auf einmal andere Dinge tun, weil du dich auf gewisse Basissachen nicht mehr konzentrieren musst. Auf einmal kannst du deinen Job weiterfassend oder vielleicht mit dem eigentlichen Kern des Skills, der Fähigkeit Buchhaltung auch auseinandersetzen. Also wirklich Spezialfälle bearbeiten, die wirklich knackigen Sachen, wo man eine konzeptionelle Lösung erarbeiten muss, wo eben nicht 0815 die Antwort ist. Die kannst du auf einmal machen. Die konntest du vorher gar nicht machen, weil du keine Zeit dafür hattest. Aber es ist jetzt nicht so, dass du auf einmal die Beine hochlegen kannst, weil diese Fälle sind ja immer noch da. Und das finde ich einen sehr spannenden Punkt, der aber aus meiner Sicht dann dazu führt, dass wenn KI-Nutzung und ein höherer Grad an Autonomie, an Prozesseffizienz im Team etabliert ist, kannst du möglicherweise dein Team anders denken und halt sagen, okay, was für Skills brauche ich an welcher Stelle? Brauche ich mehr Generalisten, weil die auf einmal viel breiter agieren können? Oder brauche ich doch Spezialisten, weil whatever. Also man kann das einfach anders denken und hier würde ich sagen, es gibt nicht diese Pauschallösung, sondern da muss dann auch jedes Team gucken, welche Prozesse gibt es, welche Tools gibt es, wie ist mein Team überhaupt aufgestellt, welche Möglichkeiten habe ich, aber da kann man ansetzen und das ermöglicht viel mehr als vorher und vielleicht auch eine Flexibilität, gerade bei der Fragestellung Experten zu finden oder auf dem Arbeitsmarkt Leute zu finden, weil man vielleicht auf einmal in einer ganz anderen Sparte gucken kann für Teamkollegen und KI ermöglicht das halt. Das sind Enabler an der Stelle und nicht die Lösung.
Ja, ich glaube, da wird es hinauslaufen. Das wird spannend werden. Wir stehen immer noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Wir beide forschen unter anderem in unserem Team ja auch ein bisschen damit. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt und sagt so, hey, ich komme vielleicht nicht aus der Buchhaltung, sondern aus einem anderen Bereich und sagt aber so, hey, da scheint einiges möglich zu sein, dann könnt ihr mit dem Kai und mir einfach mal sprechen. Ich packe unsere LinkedIn-Profile natürlich wie immer unten in die Shownotes. Dazu packen wir noch einen Link, wo ihr einfach einen Termin mit uns buchen könnt und könnt einfach mal genau über diese Thematik im Detail mit uns nochmal sprechen. Also, wie kann ich denn die ersten kleinen Schritte machen? Wie kann ich denn mal eine Automatisierung reinbringen? Wie kann ich denn an diesem ganzen Kontextthema arbeiten? Und wie kann ich denn KI richtig enabled in meinem Team eigentlich zum Laufen bringen? Das sind Themen, mit denen beschäftigen Kai und ich uns gerade. Wir sprechen mit sehr vielen Kunden und ich wollte einfach auch nochmal so ein Praxisbeispiel von Kai hier mitbringen, um euch mal zu zeigen, es gibt keine Ausrede in keinem Team, unter keinen Umständen, das Thema Datenschutz, Datensicherheit, Datenhoheit, Befähigung der Mitarbeitenden, es gibt alles Lösungen dafür und auch wir sind nicht abgebrannt, also die Buchhaltung lebt bei uns und es ist nichts Schlimmes passiert, es sind keine Daten gelöscht worden, wir sind weiterhin handlungsfähig, also man kann durchaus Dinge tun, falls ihr ein bisschen Angst vielleicht haben solltet, sondern der Wirkungsgrad, an dem muss man natürlich arbeiten, der ist ganz, ganz wichtig. Und ja, Kai, vielen Dank, dass du uns ein paar tolle Beispiele mitgebracht hast. Falls ihr noch mehr haben wollt, Kayat 15 bis 20 angesprochen, die er jetzt nicht hier erwähnt hat. Wie gesagt, meldet euch einfach bei uns, dann plaudern wir gerne noch ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen, was wir da gemacht haben und wie das Ganze funktioniert. Das Tool selbst ist natürlich nicht so wichtig, sondern es geht mir darum, was ihr erreichen wollt und dafür dann den passenden Hebel zu finden. Kai, vielen Dank, dass du da warst, für die ganzen Insights. Auch an diesen warmen Tagen, die wir zurzeit hier haben. Danke euch da draußen, dass ihr wieder zugehört habt. Und wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, auch wieder mit dem Thema KI. Dann wird es weitergehen, wie wir euch in die Wirksamkeit kriegen können, dass KI euch wirklich helfen kann. Dazu sage ich vielen Dank und macht's gut.
Ja, Flo, vielen Dank. War mir auf jeden Fall eine Freude, mit dir über das Thema zu sprechen. Und wie du schon angekündigt hast, ich glaube, wir haben nicht das letzte Mal gesprochen. Es gibt noch so viele spannende Themen rund um KI, was man damit machen kann, wie man KI im Team einsetzen kann, Thema Agenten. Und in dem Sinne freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal sprechen. Und vielen Dank an alle, die zugehört haben.